Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Marina Schweizer und mit einer Live-Leitung zum letzten Gruppenspieltag in der Fußball-Champions League. Bayern München gegen Tottenham Hotspur und Leverkusen hat Juventus Turin zu Gast. Bei Bayern steht es 3:1, bei Leverkusen 0:2 und die Tore eben für Turin. Unsere Reporter in der Schlusskonferenz sind Daniel Neuhaus in Leverkusen und André Siems in München.
Bis es irgendwann wehtat und quietschte und nicht mehr ging für Leverkusen. Und dann war es eben die Klasse von Juventus Turin, die sich bemerkbar machte. Und Leverkusen auf der anderen Seite vorne gar nicht mehr gefährlich. Kein einziger Torschuss in der zweiten Halbzeit. Das ist dann doch ein bisschen wenig, wenn man ein Spiel unbedingt gewinnen muss. Aber sie sollten die Köpfe hier nicht allzu tief jetzt nach unten heben. Denn sie haben ja eigentlich eine gute Phase. Haben ja nicht zuletzt auch in München bewiesen, dass sie auf dem aufsteigenden Ast sind. Und das könnte ihnen ja Mut geben dann für die Europa League. Aber für die Bayern, die gegen Leverkusen verloren haben, aber dafür in der Champions League jedes Spiel gewonnen haben oder gewinnen, lieber André, geht es eben jetzt weiter. Was nehmen die eigentlich mit in die K.O.-Phase? Selbstvertrauen.
Absolut. 18 Punkte, alle Spiele gewonnen. Das hat noch nie eine deutsche Mannschaft geschafft in der Champions League, alle Gruppenspiele mit 3 Punkten zu beenden. Das ist historisch heute und jetzt ist es amtlich, denn der Schiedsrichter Gianluca Rocchi, wir haben auch einen Italiener hier, hat soeben die Partie beendet. Bayern gewinnt gegen Tottenham, absolut verdient mit 3:1, hat alles hier im Griff gehabt, zieht als Gruppenerster ins Achtelfinale ein und für Leverkusen Daniel Neuhaus heißt leider ciao, ciao und ade auf ein neues dann in der Europa League.
Ja, ganz genau. Und so langsam gerät er so ein bisschen aus den Fugen. Es ist jetzt der inzwischen dritte Flitzer, der es versucht, zu Cristiano Ronaldo zu schaffen. Und da hat dann auch CR7 die Nase voll, macht eine kurze Körperfinte und dann läuft er ins Leere, wird abgeführt, ohne CR7 berührt zu haben. Also das hat jetzt ein bisschen was von Zirkus, finde ich nicht so schön, ehrlich gesagt. Und ist auch ein bisschen respektlos gegenüber den anderen Sportlern, die sich hier bemühen, ein ordentliches Fußballspiel auf den Platz zu bringen. Spiel deshalb unterbrochen. Also die Leverkusener schaffen es nicht. Diese Auftaktniederlage gegen Lok Moskau, die war unnötig und sie hat ein Weiterkommen von vornherein sehr schwer bis aussichtslos gemacht. Und mit diesen 3 Punkten wäre es vielleicht noch etwas spannender geworden zum Abschluss dieser Gruppenphase. Aber unter dem Strich in einer Gruppe mit Juventus Turin und Atletico Madrid ist es vielleicht auch nicht so schlimm, als Dritter in die Europa League einzuziehen. Wer weiß, was da möglich ist. Die Champions League Saison ist in dieser Sekunde vorbei für Bayer Leverkusen. 0:2 verloren gegen Juventus Turin. Turin geht als Gruppensieger weiter, darf sich also auf spannende Duelle freuen und Bayer Leverkusen versucht sein Glück im nächsten Jahr in der Europa League. Leverkusen unterliegt Juventus Turin mit 0:2 und Bayern München besiegt zum Abschluss der Gruppenphase Tottenham Hotspur mit 3:1.
Danke Daniel Neuhaus und auch danke nach München an André Siems. Und erstmals in der Geschichte der Champions League sind nur Mannschaften aus England, Spanien, Deutschland, Frankreich und Italien unter den letzten 16 Teams. Die deutschen Handballerinnen hatten bei der WM in Japan eine schwere Aufgabe. Heute Gegner zum Abschluss der Hauptrunde war Rekordeuropameister Norwegen. Es war die letzte Chance, noch ins Halbfinale zu kommen und die hat das Team verpasst. Andreas Hönig berichtet.
Diese Niederlage tat so richtig weh. Nicht nur das WM-Halbfinale haben die deutschen Handballerinnen verpasst, auch das Minimalziel Platz 7 ist plötzlich wieder in Gefahr. Kreisläuferin Maike Schmelzer war nach dem 29:32 gegen Norwegen vor Enttäuschung und Erschöpfung den Tränen nah.
Man hat gesehen, dass wir heute einfach alles in diesem Spiel reingeworfen haben, was noch geht nach 7 Spielen innerhalb von kürzester Zeit. Und ich denke, wir hätten es auch irgendwie verdient gehabt. Aber im Endeffekt ist der Sport auf der einen Seite kann so glücklich machen, auf der anderen Seite einfach auch so enttäuschend sein. Und heute sind wir einfach auf der Verliererseite.
Durch die Ergebnisse der anderen Spiele rutschen Schmelzer und Co. in ihrer Gruppe noch auf Rang 4 ab. Um wenigstens noch einen Platz im Olympia-Qualifikationsturnier zu bekommen, muss das DHB-Team jetzt also zwingend sein Platzierungsspiel gewinnen. Torhüterin Dina Eckerle gibt sich daher schon wieder kämpferisch.
Dass es jetzt so gelaufen ist, ist natürlich schon bitter, aber wir haben übermorgen ein wichtiges Spiel. Jetzt müssen wir gucken, dass wir den Kopf wieder hochkriegen und uns auf Freitag fokussieren können.
Gegner ist dann in den frühen Morgenstunden Schweden.
Und das war's mit dem aktuellen Sport. Jetzt stellen wir die Frage, sind die Regeln für Waffenbesitz in Deutschland streng genug? Eine EU-Richtlinie sieht jedenfalls Verschärfungen vor und die werden jetzt im Bundestag diskutiert. Ein Teil der geplanten Änderungen haben auch unter den Sportschützen schon die Gemüter erregt. Heute war das ganze Thema im Bundestag Sportausschuss. Aus Berlin berichtet Wolf-Sören Treusch.
Der Verfassungsschutz soll künftig auf Anfrage über jeden Waffenbesitzer Auskunft geben. So steht es im Gesetzentwurf. Mitglieder verfassungsfeindlicher Vereinigungen können auch dann die Waffenerlaubnis verweigert oder entzogen bekommen, wenn die betreffende Vereinigung noch nicht verboten ist. Ebert Ginger, der Obmann der CDU im Sportausschuss, findet das richtig.
Die Regelanfrage beim Verfassungsschutz geht in erster Linie darum, dass auch legale Waffen in Händen beispielsweise von Reichsbürgern sich befinden. Und über diesen Weg wollen wir versuchen, hier den Druck etwas zu erhöhen, dass eben legale Waffen nicht bei Personen, von denen man von einem Sicherheitsrisiko ausgehen muss, in Hände kommen.
Mit den Stimmen der Regierungskoalition ist der entsprechende Gesetzentwurf des Bundesinnenministeriums heute im Sportausschuss abgesegnet worden. Die Opposition stimmte dagegen. Den Grünen geht der Entwurf nicht weit genug. Und Britta Dassler, Obfrau der FDP, sieht Millionen von Sportschützen und Jägern unter Generalverdacht.
Man stellt die Leute eigentlich als Kriminelle dar. Wir haben gesagt, okay, überprüfen oder nachfragen, wenn man irgendwo einen Verdacht hat, wie auch immer, aber nicht anlasslos jeden überprüfen, der eben eine Waffe besitzt.
Vor 4 Wochen hatte es im Sportausschuss eine öffentliche Anhörung zu dem Thema gegeben. Der Deutsche Schützenbund hatte den Entwurf dort heftig kritisiert und Vorschläge gemacht, wie man wenigstens Teile des neuen Gesetzes entschärfen könne. Die sogenannte Bedürfnisprüfung wurde zum Beispiel gestrichen. Jeder Sportschütze sollte für jede einzelne seiner Waffen nachweisen, dass er sie tatsächlich noch nutzt.
Bedürfnisprüfung hätte bedeutet, dass Schützen, die schon länger als 10 Jahre in der Schützengilde und im Schützenverein tätig sind, dass die unter Umständen hätten nach 10 Jahren immer noch eine Bedürfnisprüfung abgeben müssen.
Die Große Koalition habe nachgebessert, sagt CDU-Obmann Ebert Ginger. Das Bürokratiemonster, das der Deutsche Schützenbund befürchtete, bleibe aus. Britta Dassler von der FDP kritisiert dagegen, der Gesetzentwurf ginge weit über die neue Feuerwaffenrichtlinie der EU hinaus.
Und eigentlich ist ja nur diese EU-Feuerwaffenrichtlinie gekommen, weil man viele, ich sag mal, osteuropäische Länder hat, wo es ganz einfach ist, in Besitz einer Waffe zu kommen. Ist jetzt aber bei uns überhaupt nicht. Hier werden sie überprüft und Tresor und. Und gerade die, die sowieso schon das Ganze gut handeln und überprüft werden, die werden jetzt noch unter Generalverdacht gestellt.
Der Bundestag muss das Gesetz jetzt verabschieden. In diesem Jahr wird das voraussichtlich nicht mehr geschehen.
Man könnte annehmen, der Name Israel Startup Nation ist der Titel eines Wirtschaftsprogramms für innovative Kleinunternehmer, stimmt aber nicht. Es handelt sich um einen Radrennstall, der jetzt in Tel Aviv vorgestellt wurde und mit 3 Deutschen im Team startet. Tim Aßmann berichtet.
30 Männer in blau-weißen Trikots bilden das erste israelische Profiteam, das bei der Tour de France starten wird. Das Team hat die Lizenz für die World Tour vom Rennstall Katusha Alpecin übernommen. Von dort wechselte auch der deutsche Klassikerspezialist Nils Pollitt in die israelische Mannschaft. Auf ihn setzt die Teamleitung große Hoffnungen. Der 25-jährige Pollitt hat den Anspruch, den Eintagesklassiker von Paris nach Roubaix zu gewinnen.
Gerade auch in den Klassikern haben wir ein sehr, sehr gutes Team. Hier habe ich meine Freiheiten. Ich konnte André Greipel noch mit hier hinbringen. Und wir sind gute Freunde und ich denke, das kann mir viel auch nochmal für die Zukunft helfen.
Der 37 Jahre alte André Greipel ist der Routinier in der international besetzten Mannschaft. Er hofft darauf, in die Auswahl für die Tour de France zu kommen und traut der Mannschaft insgesamt viel zu.
Ich habe gesehen, dass das Team sehr viel Potenzial hat, auch mit der Art und Weise, wie die Fahrer zusammengestellt sind, die Charakteristik, wie man Rennen gestalten könnte, liegt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Der 3. deutsche Fahrer bei Israel Startup Nation ist Rick Zabel, der ebenfalls mit einem laufenden Vertrag vom Team Katusha übernommen wurde.
Was sich jetzt erstmal relativ unromantisch anhört, war bei mir eigentlich auch so, dass ich erstmal so gedacht habe, ja komm, dann bringen wir das ja irgendwie über die Bühne. Aber jetzt bin ich doch ganz schön überrascht und fühle mich sehr wohl bis jetzt und bin gespannt. Ich glaube, so wie sich alles gefügt hat, war eine ganz glückliche Fügung.
Das Team soll den Radsport in Israel populärer machen. Und Fahrer Rick Zabel hat bereits bemerkt, welche große Bedeutung die Tour de France-Teilnahme hat.
Einer von unseren 4 Israelis wird im Aufgebot stehen, von den 8 Fahrern, die dort fahren werden. Und das ist einfach der erste Israeli, der jemals an der Tour de France teilnehmen wird. Und das ist halt schon ziemlich historisch für dieses Land und dieses Team.
Mit dem Iren Daniel Martin hat Israel Startup Nation einen Spezialisten für Rundfahrten verpflichtet. Das zeige den Anspruch, sagt Teamkollege Rick Zabel.
Ich denke schon, dass man mit Daniel Martin und auch wenn André zur Tour fährt, eine Chance hat, eine Etappe zu gewinnen. Und vielleicht auch mit Daniel Martin sollten die ersten 10, die ersten 5 schon das Ziel sein in der Gesamtwertung. Ich denke, das sind schon ganz gute Ziele, wenn man das erreichen könnte. Man fährt aber nicht um den Tour de France-Sieg mit und man fährt auch nicht um das grüne Trikot mit. Da sind schon noch andere in der Favoritenrolle.
Der Besitzer von Israel Startup Nation hat für die erste World Tour-Saison das Ziel ausgegeben, Rennen zu gewinnen. Wir werden auf uns aufmerksam machen, ist sich der Milliardär Sylvan Adams ganz sicher. Bleibt zu hoffen, dass die Dinge sportlich besser laufen als die Mannschaftsvorstellung. Als sich das Team Israel Startup Nation nun präsentierte, fiel im Gebäude zeitweise das Internet aus.
Und noch diese Personalie. Der frühere italienische Weltmeister Gennaro Gattuso übernimmt beim SSC Neapel das Traineramt. Die Italiener verpflichteten Gattuso weniger als einen Tag nach der Entlassung des bisherigen Cheftrainers Carlo Ancelotti. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Tschüss.